Guten Morgen, ich begrüße alle herzlich zu diesem Gottesdienst, der letzte noch in der alten Sommerzeit. Wir denken heute gemeinsam weiter nach über den Jakobusbrief, in diesem Fall Kapitel 4, Abvers 11 bis zum Ende des Kapitels. Da heißt es: Verunglimpft einander nicht, ihr Brüder. Wer einen Bruder verunglimpft oder schlecht über ihn redet oder seinen Bruder richtet, der verunglimpft das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du über das Gesetz richtest, so bist du nicht Täter des Gesetzes, sondern Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der retten und verderben kann. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Nun, wohlan, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen und wollen da selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ihr wisst ja nicht, wie es morgen um euer Leben steht. Denn ein Hauch seid ihr, der eine kleine Zeit sichtbar ist, hernach auch wieder verschwindet. Anstatt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in euren Prahlereien. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ja, heute geht es um zwei wichtige Bereiche, den Bereich der Sprache und der Zukunftsplanung. Meine Eingangsfrage an Sie: Sind Sie sprachbegabt? Die meisten werden natürlich gleich sagen nein, weil Sie nur ein oder zwei Sprachen sprechen, außer Hessisch vielleicht noch. Aber haben Sie nicht alle sprechen gelernt? Insofern sind Sie eigentlich doch sprachbegabt. So als Kind gelernt, die Dinge zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Mund zu stecken, zu schauen, wie sie schmecken und dann auch später einmal auszusprechen. Es gab so ein berühmtes Projekt eines Kaisers, was ich hier schon ein, zweimal erzählt hatte, wo vor einigen hundert Jahren ein deutscher Kaiser versuchte, die Ursprache der Menschen herauszubekommen und er Findelkinder sammeln ließ, sie sehr gut erzog, aber den Pflegern verboten hat, mit ihnen zu sprechen, damit, wenn sie irgendwann anfangen zu reden, sie dann diese Ursprache der Menschheit entwickeln. Die Kinder sind alle gestorben, nicht weil sie so schlecht versorgt wurden, sondern weil sie aus Mangel an Liebe zugrunde gingen. Denn wer dem anderen das Wort verweigert, verweigert ihm letztlich auch die Mitteilung und in diesem Fall die Liebe. Selbst Kinder, die nicht hören, können sprechen. Meine Frau und ich waren gerade in so einem taubstummen Kinderheim in Tadschikistan, wo wir unsere Tochter besuchten. Und als sie uns kommen sahen, haben sie uns gleich begrüßt und mit ihrer Zeichensprache, die wir natürlich nicht verstehen, begrüßt. Das heißt, sie können schlecht mit dem Mund reden, weil sie ja nichts hören. Aber dann ersetzen sie es durch die Hände und ihr Verhalten. Ich sprach gerade mit Eltern, die ihr Kind seit kurzem im Kindergarten haben und sagten, es ist ganz erstaunlich, mit was für einem Wortschatz unser Kind jetzt neu nach Hause kommt. Lauter Worte, die wir ihnen nicht beigebracht haben. Und das ja, mischt uns so ein bisschen auf. Ja, also ganz interessant, was sich da tut. Hier ist die Rede von der Sprache, auch von dem Reden voneinander. Und wer den Jakobusbrief vorher schon gelesen hat, in Jakobus 3 steht ja fast ein ganzes Kapitel über die Zunge, die sehr bedeutend ist, aber schlecht zu beherrschen ist und von daher eben auch Unheil anrichten kann. Ja, wir sollen, hier steht es, nicht schlecht voneinander reden. Epheserbrief steht Kapitel 4, Vers 29. Es komme kein faules Wort aus eurem Mund oder übles Wort, sondern eins, das gut ist zur Auferbauung. Also interessant die Frage, wie reden wir miteinander und auch voneinander? Jungen Leuten, hier haben wir ja einige unter uns, versuche ich immer klarzumachen, dass Partnerschaft nur so gut ist wie das Gespräch der beiden Partner miteinander. Es also nicht nur um die Qualität des Schmusens oder der Erotik geht, sondern die Qualität der Beziehung, die sich auch durch Worte ausdrückt. Und da tauchen natürlich Probleme auf, schon im Garten Eden, wo dann einer versuchte, die Schuld für dieses Missgeschick mit dieser Frucht dem anderen zuzuschieben und daraus dann etwas wurde, was man heute so scherzhaft nennt, wenn jemand 30 Jahre verheiratet ist, kann es ja auch sein, dass es der 30-jährige Krieg war. Oder ein Mann, der mit seiner Frau sich gestritten hat, und dann einem Kollegen sagte, weißt du, immer wenn wir uns streiten, wird meine Frau historisch. Und er sagte, du hast dich doch sicher versprochen und meintest hysterisch. Ich sagte, nein, das meinte ich nicht, sondern historisch. Das heißt, sie zählt dann alle Fehler auf, die ihr einfallen im Laufe der letzten Jahre. Ja, sehr beeindruckend. Sprache kann verletzen, aber sie kann auch Verletzungen heilen. Wer die Sprüche mal gelesen hat, kann ich sehr empfehlen, genau in der Mitte der Bibel nach den Psalmen sind die Sprüche. Da steht ganz viel über das Reden, dass manches Menschenwort verletzt wie ein Schwertstich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite steht aber auch, dass ein Wort geredet zur richtigen Zeit wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen sein können. Oder dass der Mund eines weisen Mannes wie eine Quelle des Lebens ist. Ja, und jetzt kommt es sehr interessant und auch schwierig. Ich denke, dass es schon so ist, dass wir einander beurteilen dürfen, aber nicht verurteilen sollen. Meine Frau und ich haben gerade dort in diesem Tadschikistan mit anderen zusammen eine Bergwanderung gemacht, so einen 3000 Meter hohen Berg gelaufen. Und da oben war so ein Grat, wo es dann links runterging und rechts runterging, viele hundert Meter. Zum Glück war der Grat so 1 bis 2 Meter breit, sodass man da also nicht bei jedem Schritt sofort irgendwo den Eindruck hatte, du verschwindest da drüben. Aber ist das nicht wie eine Gratwanderung, dass wir beurteilen können, aber nicht verurteilen sollen? Ja, wenn jemand zum Beispiel jemand eine Aufgabe stellt, muss er ja vorher beurteilen, ist der dieser Aufgabe gewachsen, wird er das gut angreifen, wie, oder lieber in einer anderen Aufgabe. Ganz interessant, und jeder von uns hat Schwächen und Fehler, darf man die erwähnen oder muss man die alle unter den Teppich kehren, weil das dann christlich wäre? Wenn Sie die Bibel lesen, lesen Sie ganz viel von Fehlern von Menschen, oft sogar mit Namensnennung. Denken Sie an den Petrus, diese Säule der Urgemeinde, der ersten Christen. Da wird ausführlich beschrieben, wie er seinen Freund und Herrn Jesus Christus 3-mal verleugnet hat. Und das noch am Abend vor dessen Tod. Das heißt, er konnte es gar nicht wieder gut machen danach. Ihm sozusagen in den Rücken gefallen ist. Ja, ist das jetzt schlechtes Reden? Oder, ich meine, hier wird ja beschrieben, wie einer wirklich ganz unten landet. Oder was wird hier ausgedrückt? Ich denke, es ist kein schlechtes Reden, sondern da wird ein Mensch beschrieben, wie er ist. Aber es wird auch beschrieben, wie Gottes Gnade ihn weiterbringt und verändert. Das taucht auch auf. Ja, wir sollen einander nicht richten. Das Wort richten verwendet man heute kaum mehr. Wir würden vielleicht sagen, der ist für mich erledigt oder die Sache ist ja abgehakt oder der ist gestorben. Wir sollen nicht richten, weil Gott Richter ist. Das heißt, wir würden die Stelle Gottes einnehmen an dieser Stelle. Wir sollen aber auch nicht richten, weil wir selber frei sind vom Gericht. Denn wenn Sie hier vorne dieses Kreuz hängen haben an der Wand, ist das ja ein Hinweis darauf, dass das Gericht über Ihre und meine Sünde vollzogen wurde, als der Sohn Gottes starb an diesem Kreuz. Und deshalb sind Sie frei. Gott spricht Sie frei durch Vergebung. Wir sollen also einmal nicht richten, weil Gott der Richter ist, zum anderen, weil wir selber in dieser Weise nicht gerichtet werden. Nun denke ich, dass die Bibel sich nicht widerspricht, aber manchmal, wenn Sie sie lesen, dann lesen Sie an manchen Stellen genau das Gegenteil von der anderen Stelle, zumindest vom Wortlaut her. Im 1. Korintherbrief steht zum Beispiel Kapitel 5, Vers 12, richtet nicht ihr die, welche drinnen sind. Damit ist die Gemeinde gemeint und richtet nicht ihr die, ist die Gemeindeleitung gemeint. Das heißt, sorgt ihr nicht dafür, dass Dinge, die Unrecht sind, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Hoffentlich tut ihr das. Aber dieses Richten ist nicht Aufgabe des Einzelnen, sondern der Leitung einer Gemeinde und dann hoffentlich in Abstimmung mit Gott. Wenn Sie die Sendschreiben der Offenbarung lesen, da werden 7 Gemeinden angeschrieben und einer Gemeinde wird zum Beispiel gesagt, in Kapitel 2, Vers 20, ich habe wider dich, dass du diese Prophetin Isabel gewähren lässt, die dann allerlei komische Dinge da verbreitet. Das heißt auf gut Deutsch, du müsstest sie ausgrenzen aus der Gemeinde und entfernen, sprich richten. Oder Matthäus 18, wo es heißt, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe hin, sprich mit ihm. Wenn er auf dich nicht hört, nimm einen zweiten mit. Wenn er auf euch beide nicht hört, sagt es der Gemeinde. Wenn er auf sie nicht hört, schließt ihn aus. Das heißt, Richten ist schon angebracht in Abstimmung mit Gott für die, die Verantwortung tragen. Nicht als Aufgabe für jeden unter uns, wobei das sicher immer noch eine Gratwanderung ist. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet, steht Johannes 16, Vers 11. Das ist etwas, was uns froh macht. Das heißt, die Anklage wird im Leben nicht die letzte Rolle spielen, sondern Gottes Gnade, wenn wir sie annehmen. Und wenn Sie die Bibel lesen, und ich hoffe, dass das viele tun oder noch mehr anfangen, wenn es nicht so ist, dann haben Sie Gottes Wort, das Sie täglich richtet. Hebräerbrief steht Kapitel 4, Vers 12, dass das Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, hindurchdringend zur Scheidung von Gelenken und Mark der Seele und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Das heißt, wenn Sie Gottes Wort lesen, dann richtet es Ihre Gedanken einmal an Gottes Willen aus, aber es trennt Sie auch von dem, was nicht dazugehört. Ja, und dann heißt es noch, dass Gottes Gericht bei der Gemeinde anfängt. Das heißt, er lässt nicht alle Dinge einfach laufen, sondern er bremst Christen auch manchmal aus und sagt, jetzt denke mal drüber nach, bringe bestimmte Dinge in Ordnung und dann löse ich sozusagen die Bremse, dann geht es wieder vorwärts bei dir. Ich nehme an, dass mancher unter uns das schon erfahren hat, wie Gott ihn an irgendeiner Stelle ausgebremst hat. Wer spürt, ich komme hier nicht weiter, bis ich irgendetwas in Ordnung gebracht habe. Und dann wird es wieder glatter gehen. Ja, wir fehlen mit dem, was wir sagen und auch denken, jeder von uns immer wieder, wobei mancher sich auch in Selbstgesprächen richtet. Ich weiß nicht, ob Sie Selbstgespräche führen, ich vermute, die meisten werden das tun. Und wenn dann einer was falsch macht, sagt er, ja, bei mir klappt eben alles nicht. Ist das richtig? Nö. Das ist eine Lüge, weil nur die eine Sache nicht geklappt hat, aber es wird verallgemeinert. Das heißt, er richtet sich selbst negativ, obwohl er gar nicht so schlecht ist, wie er das gerade sagt. Also auch da ein interessanter Punkt. Ich denke, für jeden von uns ging es darum, Gott zu bitten, auch seine Sprache zu leiten, ihn um Vergebung zu bitten, wo Sie oder ich falsche Wörter gebraucht haben, die andere verletzt haben, oder auch falsche Gedanken. Man kann ja auch in Gedanken jemand in die Pfanne hauen und der andere erfährt es zwar nicht, aber es hat ihn auch erreicht. Also einmal ihn um Vergebung zu bitten, wo wir schlecht geredet haben, wo wir jemand gerichtet haben, ohne Auftrag. Das wäre der eine Punkt. Der zweite ist der, dass wir Vergebung gewähren. Ich nehme an, dass viele Leute schon über Sie oder mich schlecht geredet oder gedacht oder gerichtet haben, auch wenn wir das nicht immer wissen. Dann einfach Gott zu sagen, ich vergebe Ihnen, auch wenn ich nicht weiß, wer das ist. Also selber Vergebung beanspruchen, um Vergebung, die Vergebung weitergeben, sich eventuell mit unter die Fehler anderer beugen im Gebet, wobei wir nicht alle Fehler wegbeten können. Ja, ich kann für jemand beten, weil das heißt nicht, dass dann alles gleich glatt läuft. Aber Gott verändert und führt weiter. Ja, und sicher auch um Offenheit und Vertrauen beten. Ich meine, der eine ist schon von seinem Temperament her so, dass er das Herz auf der Zunge trägt, ja, der erzählt alles. Ein anderer ist mehr so wie ein Eisschrank, wo da ab und zu mal leise die Tür aufgeht und mal ein kleiner Hauch herauskommt. Aber ich denke, wir brauchen das auch, Offenheit und Vertrauen zu beten und zu lernen. Ja, noch ein Beispiel, das ich schon einmal brachte, sehr beeindruckend von einem Journalisten. Ich kenne ihn nicht, aber ich kenne seinen Pfarrer im Westerwald. Er war Journalist im Dritten Reich, schrieb kritisch über Hitler, als er da so hochkam und landete dann dafür im KZ Sachsenhausen für den Rest der Zeit bis zum Ende des Krieges. In diesem KZ wurde er übel behandelt, mehrfach wurde sein Schädel eingeschlagen mit irgendeinem Stahlrohr. Er hat es trotzdem überlebt. Er wurde in so einen Betonkasten gesteckt, so einmal einen Meter, wo er also weder sitzen noch schlafen oder sonst etwas konnte für Wochen. Wurde mit den Armen an einen Baum gehängt, rückwärts, und noch geschlagen. Dabei verlor er dann öfters die Besinnung. Und als sie wiederkam, die Besinnung, Dann ging ihm dieses Bild auf, hing nicht auch Jesus so am Kreuz? Er war kein gläubiger Mann bisher gewesen. Hing nicht auch Jesus so am Kreuz? Aber du hängst hier nur, weil eben diese Leute dich hier ausbremsen wollen. Aber er hing dort ja als Erlöser. Und das hat er schlagartig begriffen, dass Jesus ihn am Kreuz erlöst hat. Und so ist er zwischen diesen Bäumen hängend selber zum Glauben gekommen an diesen Erlöser. Als er dann wieder runtergenommen wurde, hat er mit Schuhwichse auf Toilettenpapier dieses Bild gemalt, damit er es vor Augen behalten würde, wie Jesus am Kreuz hängt. Und dann hat er das KZ überlebt. Vor etwa, weiß ich nicht, 20 Jahren wurden diese KZ-Wächter gefangen, ja, gefunden und ins Gefängnis gesteckt. Vielleicht haben Sie es damals mitgekriegt. Einer hieß Sommer, wie der andere hieß, weiß ich nicht. Und dann, er hatte ab und zu so, ja, man sagt, epileptische Zustände, weil sein Schädel mehrfach zertrümmert war, musste also ab und zu mal ins Krankenhaus. Und zu der Zeit war er gerade im Krankenhaus. Und da kam die Polizei zu ihm, um ihn zu vernehmen, um Aussagen zu sammeln gegen diese beiden Wärter dort in dem KZ, den Herrn Sommer und den anderen. Und er schickte die Polizei wieder weg und sagte, ich sage nichts aus, denn gegen Leute, gegen einen Mann, für den ich, ja, seit Jahren täglich bete, kann ich nichts aussagen. Ja, auch ein Umgang mit Worten, wobei natürlich Worte auch hier verweigert wurden, aber Worte können ja sowohl helfen, auch Schweigen kann helfen. Schweigen kann natürlich auch falsch sein, je nachdem. Das war der eine Punkt, Umgang mit der Sprache, ein sehr heikler Punkt für jeden von uns. Die Bibel macht uns keine Komplimente, sondern sagt, dass wir da sehr viel Ermahnung brauchen, weil eben die Sprache sehr viel Gutes tun kann, aber auch Schwierigkeiten verursachen kann. Der zweite Punkt ist der, wie sieht es mit der Zukunft aus? Ich weiß nicht, was für einen Kalender Sie haben, ob der schon bis 2003 geht. Haben Sie da schon Eintragungen für 2003 in Ihrem Kalender stehen? Ich nehme an, bei vielen wird das so sein. Hier steht, die Leute sagen, wir wollen dann ein Jahr irgendwo hingehen, Handel treiben, Gewinn machen und dann werden wir wieder mit so einem dicken Geldbeutel zurückkommen. Planung für das nächste Jahr. Ich nehme an, viele von Ihnen haben Sie eben auch diese Planung. Ist das jetzt was Schlechtes, was Gutes? Die Bibel sagt, es ist schlecht, wenn die Planung ohne Gott gemacht wird. Nur so, ich nehme mir das vor, ich habe die Sache im Griff und dann wird es schon laufen. Sondern wir haben die Sache nicht im Griff. In der Bibel steht, meine Zeit steht in deinen Händen, also nicht in der eigenen Hand. Oder Sprüche 27, Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages. Früher haben Geschäftsleute, wenn sie Handelsabschlüsse machten oder Aufträge annahmen oder vergaben, oft darunter geschrieben C.J. Das hieß Conditio Jacobi, die Bedingung des Jakobus. Und die steht hier in Kapitel 4, Vers 15, wo es heißt, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Unter dieser Bedingung wollen wir diesen Vertrag schließen, denn wir wissen ja gar nicht, ob wir ihn noch erleben. Es gibt schöne Verse, einige davon kennen Sie, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Zukunftsplanung mit ihm. Oder Sprüche 16, Vers 4. Befiehl dem Herrn deine Werke, so werden deine Pläne gelingen. Das heißt, die Dinge mit ihm absprechen, damit es dann auch geschieht. Vers, der mir sehr viel Freude macht, ist Sprüche 10, Vers 31. Da heißt es, das Ross ist gerüstet für den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein für die Dinge, die wir tun, aber wenn sie gelingen, sollten wir ihm die Ehre geben und erwarten, er war das, der das geschenkt hat. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einem jungen Paar führte hier vor einigen Jahren, wo mir gesagt wurde, er schilderte so, wie er das Leben so fest geplant hat, die Partnerschaft, Berufskarriere, Wohnungsentwicklung. Und irgendwie lief mir so ein Schauer den Rücken runter und ich dachte, der meint einer, er hätte alles so richtig im Griff. Ich habe ihn ein paar Jahre später wieder getroffen, seine Ehe war gescheitert, beruflich war er den Bach runtergeschwommen und in einer ganz schwierigen Lage. Ja, mein Schwiegervater hatte eine Prostata-Operation vor vielen Jahren. Und als ich ihn im Krankenhaus besuchte und er sehr schlecht aussah, sagten die Ärzte, wir haben alles fest im Griff, ehe er starb. Das heißt, den Kreislauf hatten sie nicht im Griff. Ja, was haben Sie im Griff? Was habe ich im Griff? Wie sieht die Zeit aus? Was kann ich planen? Was kann ich nicht planen? Ich denke, dass ich planen kann, aber in Abstimmung mit seiner Führung. Wie es bei Ihnen weitergeht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich erstmal den ganz normalen, gewohnten Weg, der wird sich weiterentwickeln. Vielleicht hat Gott aber auch irgendetwas vor, wo er Ihnen neue Verantwortung übertragen möchte für irgendeinen Bereich. Vielleicht kann es auch eine unruhige Phase sein. Als wir auf dem Rückflug waren, mussten wir uns dann anschnallen, weil das Flugzeug irgendwie so einen Kamelritt da praktizierte. Und wir dann zur Landephase ganz lange immer nur durch Wolken flogen, also immer nur Nebel. Und ich dachte, hoffentlich wird wenigstens über dem Boden der Nebel aufhören, damit wir dann in München sicher landen. Und als er dann schließlich aufhörte, waren wir schon am Beginn der Landebahn. Das heißt, das Flugzeug ist ganz runtergekommen. Aber es ist richtig gelandet, trotz Kamelritt und trotz Nebel und Wolken. So kann es vielleicht auch für den einen oder anderen sein, dass es irgendwo unruhig ist, dass er nicht in allem weiß, wo geht es lang, aber dass Gott ihn trotzdem führt und er sozusagen auf der richtigen Bahn landet. Jemand sagte mal sehr nett, jeder Baum, der gesund ist, hat jedes Jahr neue Knospen. Ich weiß nicht, ob Sie einen Garten haben irgendwo, wo Bäume drin stehen. Manche sind ja alt, da sind schon Äste abgestorben oder abgesägt worden. Und trotzdem hat jeder Ast, der noch lebt, im nächsten Jahr neue Knospen. Und das fand ich schön, für Sie und mich zu übertragen, einfach zu glauben, dass Gott auch dort, wo Dinge vielleicht sich zurückentwickeln, ein bisschen neue Knospen schenkt. Auch beim Älterwerden. Und für die, die meinen, sie werden wirklich intensiv älter unter uns, gibt es einen sehr schönen Psalm, den Sie mal lesen möchten, Psalm 92. Und ich will Ihnen die letzten Verse davon vorlesen. Da heißt es, der Gerechte sprost wie der Palmbaum, wächst hoch wie die Zeder auf dem Libanon. Gepflanzt im Hause des Herrn sprossen sie auf, in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch zu verkünden wie gerechter Herr, mein Fels, an dem kein Unrecht ist. Finde ich eine schöne Aussage, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Einfach zu erwarten, Gott schenkt Neues, auch für die Zukunft. Er lässt niemand irgendwo hängen oder liegen. Ja, es waren zwei Bereiche. Das eine der Bereich der Sprache, da ließe sich natürlich noch sehr viel mehr dazu sagen. Wobei ja auch das Schweigen oder auch die Körpersprache da noch hinzukäme. Das andere, der Bereich der Zukunftsplanung. Und beides ist wichtig. Und es wäre gut, wenn Gott beide Bereiche öffnen und durchdringen kann. Sprache kann aufbauen, sie kann auch herunterziehen. Sie kann die Richtung weisen. Sie kann sogar helfen, Gott kennenzulernen. Aber sie kann natürlich auch schaden. Ich hoffe, dass Sie Ihre persönlichen Lebenswege Gott befehlen, dass Sie Ihre Werke mit ihm absprechen und dass dann die Planung Gottes mit Ihrem Leben gelingt. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns eine Gegenwart, auch eine Zukunft schenkst. Segne jeden von uns, dass er sie dir anvertraut. Du siehst auch diese ganze Frage der Worte, mit denen wir umgehen. Du weißt, wo sie hilfreich sind, du weißt, wo sie an dieser oder jener Stelle falsch gewählt oder gesetzt wurden. Danke, dass du auch da weiterführst und stärkst und klärst.